Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast mit einer weiteren Interviewfolge. Heute spricht Felix mit Katharina Amarell über den Einsatz von Naturheilkunde bei Neurodermitis. Ihr erfahrt, ob hier das Entweder-Oder gilt oder ob sich Naturheilkunde und konventionelle Medizin auch kombinieren lassen, welche Kräuter und Pflanzen im Kampf gegen den Juckreiz unterstützen können und welche Tricks ihr in euren Alltag einbauen könnt, um euren Kindern mit Neurodermitis zu helfen. Wenn ihr nach der Folge noch mehr über Katharina und ihre Arbeit erfahren wollt, schaut gerne einmal in die Shownotes und abonniert auch unseren Newsletter, um eine Zusammenfassung der Folge sowie weitere Empfehlungen von Katharina zu erhalten. Bitte beachtet wie immer, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Hi Katharina, super cool, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich jetzt hier in der nächsten halben Stunde mit dir über Naturheilkunde und ihre Bedeutung bei der Behandlung von Neurodermitis zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Und ich dachte, für unsere Zuhörer und auch für mich wäre es vielleicht als erstes spannend, so ein bisschen zu hören, wie du denn so auf die Naturheilkunde gestoßen bist und was ein bisschen dein Hintergrund ist.
Genau, also ich habe ja schon gesagt, Katharina Amarell, und ich bin eigentlich, also ich bin Kinderärztin, habe meinen ganz normalen kinderärztlichen Ausbildungsweg gemacht an zwei verschiedenen Universitätskliniken. Und eigentlich dann schon währenddessen habe ich ab und zu mal so Situationen gehabt, wo ich dachte, irgendwie würde ich den Eltern jetzt gern gerade noch was mit an die Hand geben. Aber wir hatten nicht so richtig was. Und das war sowohl in der Notaufnahme, und dann gab es mal eine Situation auf einer Intensivstation, wo ich lange gearbeitet habe, und da hatte ein Kind Fieber und es ging ihm dabei wirklich nicht gut und das Fieber ging mit Medikamenten gar nicht runter. Und dann hat eine ältere Schwester zu dem Zeitpunkt einfach eine Pfefferminzwaschung gemacht. Und das half diesem Kind ganz wundervoll und es ging ihm dann echt besser und das Fieber ist leicht gesunken. Und das fand ich dann echt spannend, weil ich dachte, wow, das ist ja cool, sowas kann man sogar auf einer Intensivstation machen. Also das geht Hand in Hand mit der konventionellen Medizin, die wir lernen, kann man auch Naturheilverfahren mit reinbringen. Und das war dann so ein bisschen die Entscheidung, das noch mehr lernen zu wollen. Und dann habe ich während meiner kinderärztlichen Ausbildung angefangen, auch mit Akupunktur, und habe da eine Ausbildung gemacht und habe dann nach meinem Facharzt mich entschlossen, für ein halbes Jahr nochmal Praktikant zu sein und habe dann als Praktikant sozusagen nochmal gearbeitet in den Kliniken Essen-Mitten, das ist Klinik für Naturheilverfahren, damals noch unter Professor Dobisch, der ist so der Pionier in Deutschland dafür, und da durfte ich ganz, ganz viel mitnehmen und lernen und habe dann in der Kinderklinik Landshut angefangen und konnte da dann eine Ambulanz oder so insgesamt Naturheilverfahren mit aufnehmen in die sowohl ambulante als auch so akutmedizinische kinderärztliche Versorgung. Also vor allen Dingen Wickel und Auflagen und aber auch so allgemein Beratung, und durfte da auch eine Sprechstunde machen für Akupunktur und Naturheilverfahren. Und dann kamen meine beiden Kinder zur Welt, war dann auch in Elternzeit und habe jetzt wieder angefangen und arbeite in einer Praxis, also als angestellte Ärztin in der Praxis am Kinderkrankenhaus. Und da versuche ich das jetzt sozusagen in den Alltag mit reinzubringen und den Eltern wieder, naja, so viel, also mir geht es eigentlich vor allen Dingen darum, Sachen den Eltern an die Hand zu geben, um ihnen zu zeigen, was sie eigentlich auch alles selber machen können. Also was mit auch wirklichen Hausmitteln, aber auch mit anderen pflanzlichen Medikamenten und mit Lebensstil ganz viel sie tun können, um ihr Kind zu unterstützen. Und meistens ist es ja die Familiengesundheit und nicht nur das Kind, wenn man über das Kind redet. Und das ist so mir ein Herzensanliegen. Und dafür habe ich dann auch angefangen, auch in den sozialen Medien präsent zu sein, und habe inzwischen jetzt auch zwei Bücher geschrieben. Also das ist so mein inneres Herzbrennen sozusagen, um das so ein bisschen zu verbreiten und vor allen Dingen zu zeigen, dass man, wenn man Kinderärzt oder überhaupt Ärztin ist, dass man das gut kombinieren kann und dass das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern das ist ganz wundervoll, wenn man das zusammenbringt, dann erweitert das eigentlich, wie wir Medizin machen.
Ja, finde ich extrem spannend, auch weil viele von diesen Hausmitteln, die du jetzt auch schon angeschnitten hast, mit diesem Pfefferminzbad, das sind häufig so Sachen, die irgendwie seit Jahrhunderten irgendwie schon so irgendwie bekannt sind und viel von diesem alten Wissen ja auch so ein bisschen verloren geht, aber wo man eben ganz, ganz lange drauf vertraut hat. Es ist ja bei uns so, dass uns ganz viele unserer Zuhörer zuhören, die Kinder haben mit Neurodermitis. Und da ist es ja ganz häufig so, dass die Eltern da auf der Suche sind nach irgendwelchen natürlichen Sachen, die sie machen können. Und meine Frage an dich, ganz plakativ, ist natürlich immer besser als nicht natürlich?
Ja, finde ich die essentiell wichtigste Frage vielleicht heute. Also, und ich sage ganz klar nein. Also auch wenn ich ein absoluter Fan bin und das ja wirklich mit Herzblut mache, aber gerade auch in der Naturheilkunde, Naturheilverfahren gibt es halt nicht nur alles positiv. Also gerade auch bei pflanzlichen Cremes, Zusätzen und so, da ist ja manchmal sind dann so viele andere Zusatzstoffe zugesetzt, dass nur weil da auch in Anführungsstrichen eine Pflanze drin ist, ist die nicht dadurch besser als vielleicht die rein synthetische Pflege, die so wenig wie nötig Inhaltsstoffe nur hat und die genau abgestimmt passen auf die Haut des Kindes. Also ich finde, da muss man sehr zurückhaltend sein und vor allen Dingen, ich glaube, dieses Entweder-Oder, wir hatten es ja gerade schon mal, was das Beste gerade bei so diesen chronischen Erkrankungen ist, bin ich überzeugt davon, ist, wenn man beides nutzt. Also wenn man immer schaut, in welchem Stadium bin ich und dann die Naturheilkunde zum Beispiel nutzt, um es reduzieren zu können, dass nicht mehr so oft Schübe auftreten, dass wenn Schübe auftreten, sie nicht so stark sind und dass man dann vielleicht zum Beispiel Cortison reduzieren kann. Und damit hat man dann schon ganz, ganz viel geschafft. Also eher die Kombination und nicht zu sagen, das muss jetzt unbedingt natürlich sein, nur dann ist es gut.
Da sprichst du viele Sachen an, die wir auch so im Podcast schon oft angesprochen haben, eben zum Beispiel die Zutatenliste, die möglichst kurz sein soll. Und natürlich, glaube ich, freuen sich auch viele, wenn sie eben ein bisschen auf Cortison verzichten können. Beziehungsweise, wenn sie die Cortisonmenge reduzieren können, wie du gerade gesagt hast. Sag mal, Stichwort Neurodermitis, was hast du da für Tipps auf Lager?
Genau, also ich fange jetzt mal mit der Basis an und die ist manchmal so die schwere Sache, weil die immer alle nicht so gern hören wollen, aber weil die ist die schwierigste und das ist eigentlich unser Alltag. Aber das ist gerade beim Neurodermitis sowas von die Basis. Also auf Ernährung kommen wir, glaube ich, später nochmal, aber ich sage es deswegen trotzdem nochmal ganz kurz. Also die Ernährung ist wichtig, aber eher die Basis der Ernährung und nicht das, was ich weglasse, sondern das, was ich zu mir nehme und wie ich das zu mir nehme. Da können wir nachher vielleicht nochmal gezielt schauen. Und dann ist es ganz viel, gerade bei unseren Kindern, auch schon Lebensstil, sagt man so in der Naturheilkunde. Das ist im Endeffekt Mind-Body-Medizin, Stress-Medizin, Stressreduktion. Und ganz viele Kinder haben das doch in ihrem Alltag schon auch. Und gerade Kinder mit chronischen Erkrankungen unterschätzen wir manchmal, wie hoch deren Stresslevel ist, wie sehr die auch davon profitieren, wenn die Zeit für Pausen haben. Ruhepausen auch im Alltag, Langeweile. Aber auch gerade Kinder mit Neurodermitis zum Beispiel, dass wir denen irgendeine Art Entspannungsverfahren beibringen. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch schon für Kleinkinder wirklich so Traumreisen. Es gibt, ich nenne mal so ungern irgendwie so eine Sache, aber hier muss man es vielleicht nennen, ist ja Aumio, das ist so ganz, ganz bekannt. Und da es viele Krankenkassen bezahlen, auch für die Eltern machbar, wo man wirklich auch schöne Entspannungsreisen hat. Und das ist nicht nur einfach so Wohlfühl, sondern das hat gezeigt, dass man mit dieser Stressreduktion wirklich die Schübe verringern kann, weil Stress wirklich Neurodermitis triggert und verschlechtern kann. Und das andere...
Wenn ich ganz kurz da mal dazwischen grätschen darf, Aumio hast du jetzt gerade genannt. Tatsächlich, ich kenne das gar nicht. Ist das eine App oder was ist das genau?
Genau, Aumio ist eine App und die hat verschiedene Sachen. Viele nutzen die, weil das so ganz viele... nicht nur so Traumreisen und Geschichten sind für Kinder, sondern auch einfach Geräusche, die helfen können, zum Beispiel beim Schlaf, bei der Entspannung. Und die sind inzwischen ganz schön groß und der Großteil der Krankenkassen bezahlt das sogar. Also man kann das einreichen und dann kann man das wirklich nutzen und gerade für Kinder am Abend hin, um besser einschlafen zu können, um sich runter zu regulieren, da kann das unterstützend sehr, sehr hilfreich sein.
Okay, super spannend. Werde ich mir auf jeden Fall selbst nochmal angucken und für unsere Zuhörer im Newsletter auch verlinken, da können die sich das nämlich auch mal angucken.
Genau. Und das andere ist wirklich auch so Wasseranwendung, Hydrotherapie, was nicht so vielleicht bekannt ist bei Neurodermitis oder woran man nicht gleich denkt. Also alles diese Warm-Kalt-Reize, wir denken ja immer nur so an, nur in Anführungsstrichen Wickeln und Auflagen, aber alles, was Waschungen, Güsse sind, und da geht es ja darum, dass man bei einer Neurodermitis auch nicht nur die gestörte Hautbarriere hat, sondern auch diese Gefäßregulation, der Tonus der Kapillaren auch mit beeinflusst ist und beeinträchtigt ist. Und den kann man, wenn man naturheilkundig denkt, auch ein bisschen trainieren, indem man regelmäßig so Warm-Kalt-Reize dem Kind anbietet. Wichtig ist da, dass man jetzt nicht gleich anfängt und sagt, ah, das ist super, ich mache jetzt mal Wechselduschen mit meinem vierjährigen Kind, sondern man muss wirklich mit dem Reiz ganz klein anfangen. Wichtig auch, gerade bei Haut von Neurodermitikern, nicht zu starke Wärme- oder Kältereize. Also wirklich erstmal leicht anfangen und dann zum Beispiel beim Baden nur mal immer mal einen kleinen Guss, wie mit so einer, mit einer Gießkanne oder mit einem Becher über den Rücken ein bisschen mit kühlem Wasser geben, um das zu trainieren und dann schrittweise diesen Warm-Kaltreiz immer ein bisschen stärker werden lassen. Und das kennt man vor allem Naturheilkunde zur Training auch vom Immunsystem und zur Abwehrstärkung, aber es ist vor allen Dingen auch gut, um sozusagen die Hauttrophik zu verbessern und die Gefäßregulation. Also auch Tautreten oder im Winter dann Schneelaufen ist was, was man ganz wundervoll dann regelmäßig machen kann mit den Kindern.
Mhm. Spannend, das ist wirklich wahnsinnig interessant. Das sind alles solche Sachen, von denen ich überhaupt noch nie was gehört habe. Eine kurze Frage noch zu dieser diesen Wechselbädern, die du gerade angesprochen hattest. Wie häufig sollte man sowas machen und über welchen Zeitraum?
Also das lebt eigentlich vom Alltag eher. Das heißt, immer wenn dein Kind badet und duscht, kannst du das anwenden und dann sozusagen abschließen mit einem kleinen Kaltreiz oder den zwischendrin sozusagen anfängst. Du kannst das anfangen ab ungefähr im Alter von 6 Monaten, dass du so ganz kleine Kältereize sozusagen startest, wie im Schnapsglas kaltes Wasser sozusagen beim Baden mal so überrieseln lässt und dann das immer stärker machst. Und dann immer guckst, wie geht's deinem Kind dabei, das sollte nie unangenehm werden. Und Kinder finden das meistens wirklich richtig angenehm und finden, das kann man sehr spielerisch machen. Und dann kannst du das wirklich bei jedem Baden, bei jedem Duschen immer mit einbringen und hast dadurch einfach wirklich tolles Training der Gefäße, der Haut. Du wirst auch sehen, wie sozusagen die Hautdurchblutung dadurch natürlich angeregt wird. Deswegen aber wichtig, zum Schluss immer mit einem Kaltreiz aufhören.
Ah, okay, verstehe. Also man badet sozusagen einmal ganz normal und am Ende gibt man dann in ansteigender Dosierung immer ein bisschen mehr von kälterer Flüssigkeit dazu.
Naja, aber nur gezielt. Also nicht das ganze Badewasser kalt machen, sondern du lässt dann sozusagen mal kaltes, so ein Guss über den Arm, ein Guss übers Bein oder so. Also nicht, dass du dein Kind auf einmal in kaltes Wasser setzt, sondern nur wirklich mit einem Becher oder mit einer Gießkanne immer wieder so ein drüber gießen.
Okay, verstanden. Ja, hört sich total spannend an. Ja, vielen Dank für den Tipp. Sollen wir vielleicht noch über pflanzliche Mittel sprechen? Das ist was ich auch total spannend finde. Und ich glaube auch viele unserer Zuhörer.
Genau, und total wichtig. Und ich finde, das ist ja das Erste, woran man denkt, wenn man an Naturheilkunde und Neurodermitis denkt sonst. Und da gibt es natürlich ganz viel verschiedene Sachen. Wir fangen vielleicht mal mit der Basispflege an, weil das ist ja auch wirklich die Basis. Und da kann man einfach, wenn man naturheilkundlich was machen will, schauen, okay, was ist denn in meiner Basispflege drin, was wirklich fettend ist, was barrierestärkend ist. Und da kann man natürlich schauen, nehme ich irgendwelche synthetischen oder ich kann zum Beispiel Nachtkerzenöl nehmen oder Borage-Samenöl. Da gibt es einzelne Präparate auch, die das enthalten. Ganz oft ist es ja aber auch so, dass man zum Beispiel sich das anmischen lässt. Und dann kann man zum Beispiel das besprechen mit dem Apotheker oder mit dem Arzt und sagt, okay, Borage-Samenöl, weil wichtig ist ja dann bei der Basispflege, wenn ich jetzt die eine Pflege kaufe, das hatten wir vorhin, und dann nehme ich die immer, im Sommer brauche ich halt eine, die einfach wasserdurchlässiger ist und einen höheren Wasseranteil hat, mehr eine Lotion ist und nicht eine Creme. Und dann hilft es mir halt nicht, wenn ich einmal eine Basispflege habe mit zum Beispiel Borage-Samenöl und dann nehme ich die das ganze Jahr über. Dann verschlechtert sich es vielleicht im Sommer einfach und ich habe keine Ahnung, warum. Aber die kann man prima anmischen lassen, wenn man das dann sozusagen sagt, ich möchte das als Fettende. Und wenn wir jetzt aber dann dran denken, die Haut verschlechtert sich, wir haben mehr einen akuten Schub, dann je nachdem, wie stark es ist, ist natürlich ganz potent ist vor allen Dingen Hamamelis, also die Zaubernuss. Die ist wirklich sehr gut entzündungshemmend. Und da gibt es schon auch viele verschiedene Cremes, die das wirklich nutzen, also auch von den großen Firmen, da ist bei ganz vielen das Hamamelis drin, wenn man mal hinten drauf schaut. Das wäre was. Und
das hört sich auch gut an, Zaubernuss. Da muss ja dann auch was passieren, wenn es die Zaubernuss ist.
Ja, und wo man vielleicht ein bisschen kritisch drauf gucken muss, finde ich immer, ist alles, was Kamille und Ringelblüte enthält, Ringelblume, Entschuldigung, weil das beides Pflanzen sind, die schon ein allergenes Potenzial haben. Und das ist das, was wir vorhin besprochen haben, ist pflanzlich immer besser. Bei Kamille ist es vor allen Dingen, dass es, wenn man die selber sammelt oder selber irgendwie anmischt, da ist es häufig eine Verunreinigung mit so der Hundskamille heißt das, was häufig so zu Kontaktekzemen führen kann. Aber gerade wenn man solche Sachen nimmt wie Ringelblume oder Kamille vorher, am besten immer auf einer kleinen Stelle erstmal testen, wie gut die Verträglichkeit ist. Ich kenne Patienten und Kinder, die damit super zurechtkommen, die haben Pflege damit und finden das prima. Und bei anderen ist es wirklich so, dass man sagen muss, das ist keine gute Idee. Nur weil das jetzt schöne Heilpflanzen sind, ist das vielleicht gerade bei der Neurodermitis nicht gut. Also das muss man gut testen.
Okay, das bedeutet, also nehme ich dann richtig mit, dass du sagen würdest, dass du sowohl Zaubernuss als auch die Kamille dann eher bei leichteren Formen vielleicht mal ausprobieren würdest, aber eben nicht sozusagen, dass du nicht die medizinischen Behandlungen sozusagen zurückstellen würdest, um dann voll und ganz das ganze Vertrauen auf die Zaubernuss und auf die Kamille zu legen.
Genau, also prinzipiell würde ich sowas wirklich in Zusammenarbeit empfehlen, immer mit dem Kinderarzt oder der Allergologe oder wer auch immer dich betreut und sagen, mir wäre das wichtig, können wir mal gucken, dass wir hier pflanzliche Bestandteile mit reinmischen und dass wir da was suchen, aber dass der das weiß, weil sonst ist echt schwierig, wenn du noch zwischendrin irgendwas cremst und einnimmst, wo eigentlich dein behandelnder Arzt nicht weiß, was du gerade nimmst. Und aber wenn dann, ich bin da eher wirklich Hamamelis, kann man wirklich gut auch immer nehmen und das hilft sehr gut. Und aber wenn wir jetzt gerade zu mehr richtig akut kommen, gibt es noch so drei Pflanzen vor allen Dingen, die so, naja, man sagt, die haben so Cortison-ähnliche Eigenschaften. Das ist, muss man immer ein bisschen drauf achten, ne? Was heißt das jetzt? Aber und da gibt es auch Fertigpräparate und das kann man natürlich testen und versuchen. Und bei manchen Kindern ist das so, dass die damit echt Cortison von der Menge oder von der Dauer oder wie so einsparen können langfristig. Und das sind...
Ja, erzähl, ich bin gespannt.
Genau. Also das ist zum einen der bittersüßer Nachtschatten, die Dulcamara. Es ist die Ballonrebe, das ist Cardius spermum. Oder es ist die Mittagsblume auch. Und da gibt es verschiedene Fertigpräparate auch, die das enthalten. Und wir können ja einfach mal wir hatten es ja gesagt, das merkt man sich meistens nicht, in Newsletter die Namen der Pflanzen einfach noch mit reinnehmen. Da kann man das, glaube ich, gut nochmal nachlesen. Und das wären so Pflanzen, das kann man testen. Und da gibt es gerade bei einigen Sachen gute Erfahrungen. Auch beim Blutwurz, dass man da so, der hat eine sehr Hydrocortison-ähnliche Wirkung. Und das kann... Also das ist wie bei vielen Sachen in der Neurodermitis, es gibt ja nicht die eine perfekte Creme und Pflege für alle Kinder, sondern man kann das aber als einen Test wirklich machen und da hat man dann Pflanzen, auf die man gut zurückgreifen kann.
Auf jeden Fall. Das geht genau in die Richtung von dem, was wir so aus unserer Community auch hören, dass ja viele versuchen, so ein bisschen das Cortison zu reduzieren und wenn es da eine natürliche Art und Weise gibt, es zu machen oder das mit was Natürlichem zu kombinieren, glaube ich, dann freuen sich da viele. Hast du auch einen Tipp, was man bei Juckreiz machen könnte?
Genau, also bei Juckreiz, Schlimmste, also es gibt natürlich zum Beispiel Bäder, die da auch helfen können. Also gerade beim Bad mit Haferstroh, da gibt es auch so ein Fertigpräparate, was dann sehr gut helfen kann. Und es gibt, die Basis kennt ihr auch schon, also jegliche Creme natürlich kühlend und eher im Kühlschrank lagern, wenn man sie aufträgt. Und dann kann man auch probieren, noch abtupfen mit zum Beispiel Stiefmütterchenkraut. Also wirklich, wenn man Stiefmütterchen kocht als Tee und dann abtupft. Bei einigen funktioniert das ganz wundervoll. Oder wenn man das alles gar nicht da hat und es ist mal wirklich akut, ist es theoretisch auch mit Apfelessig. Aber das geht dann wirklich nur, wenn die Haut natürlich nicht sehr entzündet ist. Also wirklich hochverdünnter Apfelessig, ein Schuss Apfelessig mit in das kühle Wasser zum Abtupfen. Aber das geht wirklich nur bei nicht entzündeter Haut. Und sonst ist gerade...
Ja, weil das stelle ich mir vor, dass es stark brennen könnte sonst,
genau,
oder?
Genau.
Wenn es sehr entzündet ist.
Deswegen nur bei geschlossener, nicht entzündeter Haut, dann kann man das tun, sonst bitte nicht. Ist zum Beispiel bei Nicht-Neurodermitis toll, wenn du irgendwie anderen Juckreiz hast bei Virusinfektionen oder so. Und was dann natürlich immer noch ist, gerade wenn die so entzündet ist, die Haut, und auch ein bisschen eher nässend, dann juckt es ja nochmal besonders stark. Und da ist was wirklich auch ganz viel ja schon genutzt wird, ist wirklich abtupfen mit Schwarztee oder Schwarztee-Umschläge. Weil Schwarztee hat ja sehr viele Gerbstoffe. Das verschließt sozusagen so ein bisschen die Oberfläche. Dann können auch die ganzen Viren, Bakterien und Entzündungsstoffe nicht mehr so eindringen. Und das stabilisiert wirklich gut und nimmt dann gleichzeitig auch den Juckreiz. Also auch Schwarztee-Umschläge, Schwarztee-Waschungen werden auch in den Kliniken ja ganz viel auch angewendet bei akuten nässenden Schüben von der Neurodermitis.
Und die hier im Haut- und Herz-Podcast gerne zuhören, denen ist auch der Schwarztee-Umschlag nichts Neues, weil das haben wir in der früheren Episode auch schon mal angesprochen, weil wir da auch viel von halten und genau wie du sagst, bei uns in der Klinik das auch häufig angewendet haben. Du hast jetzt ganz viele verschiedene Kräuter, Heilkräuter hier genannt. Mich würde noch interessieren, wie ist es denn bei dir? Hast du dann so einen kleinen Kräutergarten, wo du die ganzen Sachen irgendwie dann immer frisch dann pflückst oder kaufst du die in Cremes fertig? Oder wie genau machst du das?
Nee, also ich wirklich keinen Kräutergarten, weil das auch gar nicht so einfach ist. Ne? Also du musst bei den Kräutern dich sehr, sehr gut auskennen, wenn du die selber anbaust. Du musst dann gucken, dass du da auch nicht irgendwelche Schadstoffe drin hast. Die müssen eigentlich wirklich gut kontrolliert sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, kriegt das die wenigsten von uns irgendwie hin. Meistens fahren wir besser mit Fertigpräparaten und mit wirklich aus biologisch kontrollierten Anbau, die dann auch schauen, dass die Wirkstoffe in dem Sinne auch enthalten sind, die wir haben wollen. Also ich greife da wirklich auf Fertigpräparate zurück, beziehungsweise in den Apotheken wirklich anmischen lassen. Da habe ich eigentlich die besten Erfahrungen.
Super cool, wirklich, ich finde es wahnsinnig spannend. Vielen Dank dafür. Lass uns vielleicht noch zum Thema Ernährung gehen. Das hattest du ja vorher schon kurz angesprochen, aber das ist ja auch ein Thema, was wahnsinnig viele brennt interessiert. Was sind da deine Tipps?
Also das Wichtigste ist mir eigentlich, dass es nicht die eine generelle Neurodermitis-Diät gibt. Auch nicht aus naturheilkundlicher Sicht. Das ganz oft ist ja die Frage, oh, muss ich jetzt, mein Kind hat Neurodermitis, dann muss ich jetzt Kuhmilch, Eier, Weizen und Nüsse alle komplett weglassen. Und davon möchte ich wirklich abraten, weil das sind die häufigsten Allergene und das kann sein, dass das Kind darauf irgendwie allergisch reagiert oder dass das einen Schub von der Neurodermitis auslöst oder verschlechtert. Es muss aber nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da bei der Ernährung, also bei allen Triggerfaktoren eher so ein Neurodermitis-Tagebuch wirklich sich erstmal anlegt und schaut, okay, gibt's denn was, wo ich das Gefühl habe, dadurch wird's immer schlechter? Und dann wirklich gezielt, am besten wirklich mit einer Ernährungsberatung dazu und mit dem Arzt unterstützend, das dann mal weglässt und dann aber gezielt auch wieder einführt, um zu gucken, oh, wird's jetzt wieder schlechter? Und dann kann man sagen, okay, daran liegt es. Aber nicht restriktive Diäten, was ich häufig sehe, was passiert ist, dass man eins wegnimmt und dann wird's nicht besser, dann lasse ich noch eins weg und noch eins und noch eins. Und irgendwann haben die Kinder einen sehr, sehr eingeschränkten Speiseplan. Und wir Erwachsene kommen mit sowas im Alltag nicht, auch nicht so gut, aber schon besser zurecht. Aber für ein Kind ist das, was die Lebensqualität angeht, eine Rieseneinschränkung. Weil das bedeutet, dass es am normalen Leben, Kindergarten, Kindergeburtstage oder auf dem Spielplatz mal neben von dem anderen was mitessen oder so, nicht teilhaben kann. Und Essen sollte hoffentlich für uns alle weiterhin auch Genuss sein und nicht nur ein Muss und vor allen Dingen nicht was mit Zwang. Und das muss nicht sein, auch nicht bei Neurodermitis-Patienten. Man denkt immer, die haben alle eine Allergie, aber wenn man mal genau schaut, sind es nur ein Drittel der Kinder, die wirklich eine relevante Nahrungsmittelallergie haben. Umso stärker die Neurodermitis ist, umso wahrscheinlicher ist es. Und nicht alles, was man im Blut untersucht und da sieht, bedeutet, dass dieses Kind eine Allergie drauf hat, sondern das ist eine Sensibilisierung dann und das kann auch auf Lebensmittel sein oder andere Stoffe. Das heißt aber nicht, dass ich darauf reagieren muss. Das muss man echt schauen, was macht mein Kind damit. Und gerade Kuhmilch ist ein schönes Beispiel, finde ich. Manche sagen, ja, aber mit Kuhmilch habe ich das Gefühl, es wird besser. Und dann ist es manchmal, aber da muss man vor allen Dingen dann ganz viel gucken, weil so eine Kuhmilchintoleranz oder eine Kuhmilchallergie, die verwächst sich sozusagen im Kindesalter sehr, sehr oft. Und auch wenn das Kind das zum Beispiel hatte und darauf reagiert hat, ist es wichtig, dass man das hinterfragt regelmäßig und auch schaut, ist das wirklich noch da. Aber viel, viel wichtiger, okay. Ja, darf ich ganz kurz noch zur Ernährung, viel, viel wichtiger finde ich und das glaube ich, dass wir schauen, was essen wir nicht, sondern was ist unser Kind. Also dass wir, und das macht, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel aus bei einer Neurodermitis, dass du guckst, dass es eine vollwertige, möglichst frisch zubereitete Lebensmittel sind, mit mehr Gemüse basiert, weniger Fleisch und Wurstwaren, wirklich regional und saisonal, sagt man immer, und möglichst wenig Fertigprodukte, Zusatzstoffe, Farb- und Konservierungsstoffe. Und das kriegt man eigentlich gut hin, wenn man sich das bewusst macht, ohne dass das Kind das Gefühl hat, es kriegt keine schönen Sachen. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir darauf mehr achten, also auf eine wirklich ausgewogene, ja, gesund klingt immer blöd, aber so eine bunte, nährstoffreiche Ernährung, dass da die Kinder viel von profitieren. Und dann noch gucken, dass wir gute Öle haben, Leinöle, vor allen Dingen zum Beispiel, oder Hanföl, dass wir viel Omega-3-Fettsäuren im Alltag mit in der Ernährung drin haben. Nochmal schauen, auch Zink, sehr wichtig für die Haut. Und da brauche ich nicht immer irgendwelche Kapseln und Nahrungsergänzungsmittel, sondern dass ich gucke, wo ist denn das wirklich drin? Also in Haferflocken, in Linsen zum Beispiel oder so. Und das dann wirklich gezielt in die Ernährung von meinem Kind mit einbaue. Und da kann ich, glaube ich, extrem viel erreichen.
Das war eine ganze Flut an tollen Tipps. Vielen Dank dafür. Genau, ich nehme auf jeden Fall mit, dass man mit dem Kind nicht irgendwelche Harakiri-Auslassdiäten machen sollte, sondern dass man da schrittweise und ganz vorsichtig und behutsam sozusagen rausfinden sollte, am besten mit einem Arzt oder Allergologen zusammen, was denn wirklich ein Problem ist und was nicht. Und gleichzeitig auf der anderen Seite noch darauf achte, dass man wirklich dem Kind eine ausgewogene, wie du sagst, bunte Ernährung anbietet, weil das Essen ja, wie du sagst, auch Spaß machen soll.
Genau.
Finde ich, sind ganz, ganz gute und wichtige Punkte. Gibt's jetzt noch, gibt's noch was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mitgeben möchtest? Vielleicht noch irgendeinen Geheimtrick, auf den man so gar nicht kommen würde?
Also es gibt eine Sache, die ich, wir haben selber auch Neurodermitis in der Familie, wirklich auch zwar als Ärztin, aber dann auch in der Familie gesehen habe, wie schön das helfen kann. Und das ist die Akupunktur beziehungsweise die Akupressur. Das kann halt nicht wirklich, das gibt's halt leider nicht so oft, also dass man wirklich jemand hat, der kann Akupunktur machen. Aber wenn es das dann gibt und man hat die Möglichkeit, also man kann ja auch Laser-Akupunktur machen, also ohne Nadeln, kann das Kinder sehr, sehr gut unterstützen, die Haut stabilisieren. Und vor allen Dingen können Eltern aber auch, es gibt so zwei Akupressurpunkte, die Eltern nutzen können gegen Juckreiz, beziehungsweise die älteren Kinder können das selber machen. Also wenn es dann sehr, sehr dolle juckt, gibt es, kann man jetzt hier über Podcast schwer zeigen, aber Dickdarm 4 oder Dickdarm 11 sind die Namen, das kann man also auch gut nochmal nachschauen. Und die dann kann das Kind selber gezielt mit einem, naja, schon einen kräftigeren Druck drücken, kreisen, massieren, so ungefähr für eine halbe bis eine Minute und nimmt so wirklich diesen Juckreiz weg. Und man sagt in der chinesischen Medizin, das leitet Hitze ab. Also das ist wirklich super angenehm und das kann nochmal wirklich einen Unterschied machen.
Das hört sich nach einem echt richtig coolen Geheimtipp an. Da glaube ich, weiß nicht, da können wir vielleicht auch ein Bild raussuchen, wo man mal nachgucken kann, wie man das genau macht. Weil ich glaube, viele, die uns jetzt heute zuhören, die würde das wahrscheinlich brennend interessieren, wo man da genau drücken muss, damit der Juckreiz vielleicht ein kleines bisschen besser wird.
Genau, also ich habe das ja, ich habe es ja vorhin schon mal, ich darf es, glaube ich, jetzt hier sagen, ich habe also auch Neurodermitis jetzt in meinem neuen Buch auch mit drin und da sind die Akupressurpunkte immer mit abgebildet. Wir können das sonst auch was mit reinstellen, müssen wir mal schauen, weil das wirklich schwer zu bekommen ist, aber ansonsten gucken wir mal, was wir da finden, weil das ist wirklich super hilfreich.
Mich würde als letzte Frage noch persönlich auch als Arzt brennend interessieren, wo für dich als großer Fan von Naturheilkunde die Grenze ist. Also wo sollte man aufhören, auf Naturheilkunde zu vertrauen und sich dann tatsächlich einem Arzt zu wenden?
Ja, also ich, wenn wir immer wieder einen Schub haben, offene, nässende Stellen und viele betroffen sind, das Kind vielleicht nicht mehr schlafen kann nachts aufgrund von einem starken Juckreiz, dann ist das ein Grund, definitiv engmaschig ärztlich sich zu betreuen zu lassen. Und dann ist es auch nicht schlimm, muss ich immer sagen, dann auch mal Cortison zu nehmen. Und zwar unterstützend, weil wir müssen dann irgendwie schaffen, dass das Kind auch Lebensqualität hat. Also Lebensqualität geht dann auch einfach vor und das Kind muss eine Möglichkeit haben, auch zum Beispiel schlafen zu können. Also das ist was, und was wir vorhin schon gesagt haben, restriktive Auslassdiäten, das wäre für mich auch eine absolute Grenze. Wir immer gucken müssen, wir sind der Anwalt für die Kinder und müssen gucken, was wäre aus Sicht des Kindes jetzt wirklich das Beste, weil das hat nur einmal eine Kindheit. Und die wollen wir ihm bestmöglich geben. Und dafür wollen wir alles tun, um ihn zu unterstützen. Und da ist nicht immer das Beste, was wir vielleicht gerade in dem Moment vielleicht am liebsten hätten. Manchmal muss man dann auch mal zu anderen Sachen greifen.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das zeigt ganz gut so das Spektrum auf. Ich finde, du hast ganz toll aufgezeigt, wo Naturheilkunde gut helfen kann, aber auch, wo man vielleicht sich dann in anderen Methoden auch noch zuwenden sollte. Vielen Dank. Ich fand es total spannend, Katharina, mit dir. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und an der Stelle wollen wir noch auf dein neu erschienenes Buch hinweisen. Wie heißt es denn genau?
Das heißt, so bleibt dein Baby gesund.
Ausgezeichnet. Und alle, die mehr hören wollen von Katharina, die können sich in unserem Newsletter anmelden und da sich das Buch einmal ganz genau angucken. Ja, Katharina, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ich freue mich, in der Zukunft noch mehr von dir zu hören.
Ja, es hat mir auch vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und für den Austausch. Und ich bin gespannt, was ihr noch in Zukunft so macht. Und folge euch übrigens auch für ganz viel Haut und Tipps. Ich finde es ganz toll.
Vielen Dank.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie für die Unterstützung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung dieser Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.